Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen.
Wie ein riesiges 3D-Puzzle ist aus Trümmerteilen das Unglücksflugzeug MH17 rekonstruiert worden. Und so wurde es heute in einem niederländischen Hangar dann auch präsentiert. Guten Abend. 298 Menschen saßen am 17. Juli 2014 um 15.20 Uhr Ortszeit in der Boeing der Malaysian Airlines und waren auf dem Weg von Amsterdam nach Kuala Lumpur. Doch als sie über dem Kriegsgebiet der Ostukraine flogen, wurde das Flugzeug von einer Rakete abgeschossen. Es war eine russische Luftabwehrrakete vom Typ Bug. Das stellten die Experten des Niederländischen Untersuchungsrates für Sicherheit heute zweifelsfrei fest. Und da die Mehrheit der umgekommenen Passagiere Niederländer waren, ermittelten ihre Behörden in diesem Fall. Und die von russischer Seite lange behauptete Variante, ein ukrainischer Kampfjet habe MH17 abgeschossen, das schlossen die Experten aus. Bettina Scharkus.
Ins Land der Sonne und des Urlaubs sollte die Maschine fliegen nach Malaysia. Doch MH17 kam dort nie an, das Cockpit des Unglücksfliegers durchsiebt. Die Piloten waren sofort tot von Raketenteilen getroffen. Die Passagiere wurden durch den Druckabfall wohl ohnmächtig, starben kurze Zeit später. So auch die 17-jährige Else Miek aus einem Vorort von Den Haag. Sie war mit Verwandten unterwegs in den Badeurlaub. Ihr Vater erhob von Anfang an schwere Vorwürfe gegen die russischen Behörden. Mit diesem Berichtsergebnis habe er gerechnet, sagt er. Doch sein Kind wird dadurch auch nicht wieder lebendig. Ich kann es immer noch nicht glauben, dass sie für immer gegangen ist. Sie war alles für mich, meine einzige Tochter. Dieser Report hilft ein wenig, die Abläufe zu verstehen und sich klarer zu machen, was eigentlich passiert ist. 17. Juli des letzten Jahres in der Ostukraine stehen mobile Abschussrampen. Eine Bug-Rakete russischer Bauart, so wird jetzt rekonstruiert, zielt auf MH17. Ausgestattet mit einem Abstandszünder explodiert das Geschoss kurz vor dem Aufprall und zerreißt die Außenwand des Cockpits.
Flight MH17 crashed.
Flug MH17 ist abgestürzt, weil die Maschine von einer Rakete getroffen wurde. Teile des Gefechtskopfes trafen die linke Seite des Cockpits. Das Geschoss vom Typ 9M314M war installiert auf einer Bug-Bodenluftrakete. Die Wrackteile wurden wie ein Puzzle zusammengesetzt und 15 Monate lang akribisch untersucht. Zur Frage nach den Tätern ist die Antwort nicht eindeutig, aber für die Ermittler liegt nahe, dass die Rakete von kremltreuen Separatisten gezündet wurde. Sie stand auf einem Gebiet, in dem die Gefechtsgrenzen fließend waren, aber es ist auch ein Gebiet, in dem die pro-russischen Rebellen die Kontrolle hatten. In Moskau sieht man das völlig anders. Mit schwer nachvollziehbaren Experimenten will der russische Bug-Hersteller eines beweisen, dass die mobile Raketenrampe in einem Dorf stationiert war, das von ukrainischen Truppen gehalten wurde. Die Boeing 777 der Malaysian Airlines wurde von einer Bug-Rakete getroffen und diese Rakete wurde abgefeuert aus der ukrainischen Stadt Zaroschenske. Kritik üben die Ermittler allerdings auch an den ukrainischen Behörden. Sie hätten den Luftraum viel zu spät für Verkehrsflugzeuge gesperrt. Kiew hält dagegen.
Niemand in dieser Zeit konnte sich überhaupt vorstellen, dass solche russische Munition oder solche russische Luftabwehrraketen überhaupt in die Ukraine sein konnten.
Doch die Rakete, sie war da, tötete 298 unschuldige Menschen. Zurückbleiben traumatisierte Angehörige. Sie müssen damit fertig werden, dass ihnen der liebste Mensch entrissen wurde und dass die Schuldigen wohl nie gefasst werden.
Zu den Ermittlungen zum Abschuss des Fluges MH17 über der Ostukraine jetzt ein Kommentar von Monika Wagener vom Westdeutschen Rundfunk.
Jeder weiß, wie wichtig die Wahrheit gerade bei der Bewältigung von Schmerz und Trauer ist. Auf diese Wahrheit warten die Hinterbliebenen des Fluges MH17 jetzt schon geschlagene 14 Monate. 14 Monate, in denen sie sich immer neue Propaganda und immer neue Verschwörungstheorien anhören mussten. Jetzt ist wenigstens amtlich, das Flugzeug wurde von einer Boden-Luftrakete abgeschossen. und nicht von einem ukrainischen Kampfflugzeug, wie es die russische Regierung mit immer neuen angeblichen Beweisen glauben machen wollte. Amtlich ist auch, die ukrainische Regierung hätte den Luftraum zwingend sperren müssen. Auch dann würden 298 Menschen noch leben. Leben übrigens auch, wenn die Fluggesellschaften das umkämpfte Gebiet freiwillig umflogen hätten. Einige taten das, die allermeisten nicht. Die Luftraumsperrung und der Umweg, beides hätte Geld gekostet. Die Passagiere waren ahnungslos. Sie vertrauten den Verantwortlichen blind. Unglaublich. Bis heute fliegen Passagierflugzeuge über Kriegsgebiete. Und dann ist ja noch die Frage, wer die Rakete in Richtung MH17 eigentlich abgefeuert hat. Dazu nimmt der Bericht übrigens keine Stellung. Eigentlich ist es auch fast schon egal. Denn auch wenn die Täter irgendwann benannt werden, dass sie zur Rechenschaft gezogen werden, ist mehr als unwahrscheinlich. Der Abschuss von MH17 ist längst in das weltpolitische Räderwerk geraten, jede Feststellung ein Politikum. Deshalb dauert es auch so lange, bis jemand wirklich Ross und Reiter nennt. Wer hat in einer Zeit des eskalierenden Ost-West-Konfliktes Interesse, Öl ins Feuer zu gießen oder gar Auslieferungen zu erzwingen? Alles verständlich, alles Realpolitik, nur für die Angehörigen schwer zu ertragen.
Monika Wagner kommentierte. Diese beiden, die harmonieren so gut wie Tom und Jerry, so beschrieb es mal die Süddeutsche Zeitung, also wie die Katze und die Maus aus dem Zeichentrickfilm, die sich das Leben gegenseitig so richtig schwer machen. Auf Twitter kursiert der Spitzname Wagenknarrsch für das neue ungleiche Duo an der Spitze der Linksfraktion. Sicher ist jedenfalls, dass Sarah Wagenknecht und Dietmar Bartsch mit ihrer heutigen Wahl in große Fußstapfen treten, nämlich in die von Gregor Gysi, der insgesamt über 20 Jahre lang die Linke im Bundestag angeführt hat. Darüber, wie die Wachablösung gelingen soll, berichtet Michael Stempfle.
Zwei Gesichter, zwei Lager einer Partei. Dietmar Bartsch, Repräsentant der Reformer, und Sarah Wagenknecht, Vertreterin des linken Flügels. Diese beiden sollen jetzt gemeinsam die Fraktion der Linkspartei anführen?
Es ist sicherlich so, dass noch vor 3 Jahren kaum jemand gedacht hätte, dass es eine solche Doppelspitze Sarah Wagenknecht-Dietmar Bartsch möglich wird.
Vor 3 Jahren, da fand dieser linken Parteitag in Göttingen statt. Machtspiele der beiden Lager, die Partei völlig zerstritten.
Dann wäre es sogar besser, sich fair zu trennen, als weiterhin unfair mit Hass, mit Tricksereien, mit üblem Nachtreten und Denunziation eine in jeder Hinsicht verkorkste Ehe zu führen.
Dietmar Bartsch. Er wollte damals Parteichef werden, doch der Gegenwind zu stark. Er habe zu viel Nähe zur SPD, so der Vorwurf des linken Flügels, Bartsch verlor. Sarah Wagenknecht. Sie wollte damals gegen Bartsch antreten, verzichtete erst im letzten Moment darauf.
Der Göttinger Parteitag ist zum Glück, sage ich, Geschichte. Er gehört zur linken Geschichte, aber er war nicht ihr bestes Kapitel. Und jeder, der sich mit der Linken beschäftigt, weiß, dass es damals in der Partei kein allzu gutes Klima gab.
Gemeinsam an der Spitze. Ihre politische Denke könnte unterschiedlicher kaum sein. Wagenknecht, einst jugendliche Ikone der kommunistischen Plattform.
Ich bin 25 Jahre alt, von der Weltanschauung her Kommunistin.
Bartsch, auch aus der DDR, aber Pragmatiker. Bündnisse mit der SPD für ihn schon lange denkbar.
Ein Kanzler Schröder würden wir, wenn es entsprechende politische Bewegung in der SPD gibt, gegebenenfalls unterstützen.
Der scheidende Fraktionschef warnt, die gemeinsame Linie zu finden, dürfte wohl keine leichte Aufgabe werden.
Ihr müsst immer versuchen, einen Kompromiss für die Fraktion und die Partei zu finden. Einer zwischen euch reicht nicht.
Kaum haben die beiden Gregor Gysi abgelöst, strotzen sie schon vor Selbstbewusstsein.
Ja, er war, wie ich jetzt immer gelesen habe, der Integrator. Nun gut, da gehen die Meinungen der Fraktion etwas auseinander, wie ich weiß.
Also ich glaube, jeder hat seinen eigenen Stil und auch wir haben unseren eigenen Stil.
Unterschiede zu Gysis Stil, aber nicht zu seinen Inhalten und überhaupt. Sie seien sich doch in 90% aller Fragen einig. Doch was ist mit den restlichen 10% Uneinigkeit, zum Beispiel beim Thema Euro? Damit wollen die beiden in Zukunft ganz offen umgehen.
Man kann sagen, der Euro ist gescheitert, er funktioniert nicht. Man kann sagen, wir müssen überlegen, ob wir ihn noch reformieren können, ob es da Optionen gibt. Und das ist eben eine Diskussion, die wir führen. Und da haben wir sicherlich etwas unterschiedliche Antworten.
Zwei Gesichter, zwei Lager, aber eine Fraktionsspitze. Für die Linkspartei hat eine neue Ära begonnen.
Und in Berlin begrüße ich jetzt die frisch gewählte Fraktionsvorsitzende der Linken, Sarah Wagenknecht. Guten Abend, Frau Wagenknecht, und herzlichen Glückwunsch zur Wahl.
Vielen Dank und guten Abend.
Frau Wagenknecht, ist Opposition eigentlich Mist oder ist sie ganz praktisch, weil man da nicht im trüben Wasser des Kompromisses rumfischen muss?
Also ich sag mal, ich wäre natürlich froh, wenn wir tatsächlich in Deutschland sachgrundlose Befristungen verbieten, dafür sorgen könnten, dass die Renten besser sind und dass es vor allem auch nicht dieses völlige Staatsversagen jetzt in der Flüchtlingskrise gäbe. Insoweit ist es natürlich besser, wenn man Gesetze machen und nicht nur Gesetzen widersprechen kann. Aber andererseits, wenn ich mir angucke, diese große Koalition, dann bin ich froh, dass es wenigstens mit uns eine klare Opposition gibt, weil das ist wirklich dringend notwendig und das werden wir weitermachen.
Frau Wagenknecht, noch vor ein paar Monaten haben Sie das Amt ja abgelehnt. Jetzt haben Sie es doch genommen, beziehungsweise gewollt und genommen. Warum eigentlich?
Ja, es gab damals einige Konflikte und da hatte ich das Gefühl, dass ich die Unterstützung nicht habe. Ich denke, das hat heute auch das Wahlergebnis gezeigt, dass doch wir beide, Dietmar Bartsch und ich, eine sehr breite Unterstützung in der Fraktion haben. Und insoweit ist das eine Herausforderung, dieses Amt, auf das ich mich jetzt wirklich freue.
Ja, Stichwort Wahlergebnis. Ihr Co. Dietmar Bartsch wurde mit 91% gewählt, Sie mit 78. Heißt das denn nicht, wenn man das so ein bisschen politisch interpretiert, Sie müssten zum Beispiel bei Ihrer harten Kritik am Euro oder der kompletten Ablehnung von Auslandseinsätzen der Bundeswehr auf den Reformflügel um Dietmar Bartsch zugehen? Denn der hat ja das bessere Ergebnis.
Nein, also ich denke mal, wenn wir immer alle über 90% hätten, das wäre ja todlangweilig. Es ist ein ehrliches Ergebnis und ich finde knapp 80% auch ein gutes Ergebnis. Und ich sag mal, die Debatte zum Beispiel über die Zukunft des Euro, auch über die Weiterentwicklung, die Euro-Krise, die werden wir weiterführen. Eins ist klar, so wie es zurzeit in Europa lang geht, so kann es nicht weitergehen. Wir haben immer größere wirtschaftliche Ungleichgewichte. In Deutschland stetige Exportüberschüsse, gleichzeitig sehr, sehr viele Menschen in Niedriglöhnen. In der Peripherie Deindustrialisierung und Massenarbeitslosigkeit. Das ist keine Perspektive. Und das hat natürlich auch mit der Währung zu tun. Und wir werden weiter darüber diskutieren, wie unsere Lösungen aussehen. Da gibt es auch Nuancen und Differenzen. Aber das finde ich besser als diese Schmalspurpolitik, wo gesagt wird, scheitert der Euro, scheitert Europa. Und damit ist die Debatte beendet, wie Frau Merkel das praktiziert. Ich finde, das ist ziemlich realitätsfremd.
Kleiner Blick nach vorne, 2017, Rot-Rot-Grün regieren. Wollen Sie Ihre Fraktion dahin führen oder ist Ihnen das Zusammengehen mit der SPD, besonders mit der SPD, immer noch so eine Art Horrorvorstellung?
Also ich sag mal, wenn wir eine sozialdemokratische SPD hätten, wäre das Zusammengehen relativ einfach, weil es da relativ viele Übereinstimmungen gäbe. Das große Problem ist, dass Herr Gabriel ja seit einiger Zeit das SPD-Wahlprogramm entsorgt. Also er hat zum Beispiel ja verkündet, die Vermögenssteuer sei nicht mehr aktuell, nicht mehr zeitgemäß. In einer Situation, wo die 500 reichsten Familien in Deutschland ein privates Vermögen von 500 Milliarden haben. Also wer dort sagt, Vermögenssteuern seien nicht aktuell, der ist einfach, finde ich, völlig aus der Zeit gefallen. Oder wir haben die Position zu diesen sogenannten Freihandelsabkommen CETA und TTIP, wo Herr Gabriel sagt, na ja, das muss man mehr oder weniger absegnen, wo zum Glück ja am letzten Wochenende 100.000 in Berlin dagegen demonstriert haben. Und ich denke, wenn die SPD sich auf ihre Wurzeln besinnt, wenn sie sich auf das besinnt, wofür sie sicherlich von einem Großteil der Wähler auch gewählt wurde, nämlich für höhere Löhne, für bessere Renten und nicht für das Gegenteil, dann werden wir Gemeinsamkeiten finden. Wenn sie bei ihrer Linie bleibt, die sie zurzeit hat, da ist sie natürlich an der Seite der CDU ganz gut aufgehoben. Dann kann sie sich aber irgendwann auch wirklich sparen, einen Kanzlerkandidaten aufzustellen.
Also Sie sind schon ganz im Modus der Fraktionsvorsitzenden, die auf andere Parteien guckt und sich mit ihnen auseinandersetzt. Vielen Dank für dieses Gespräch, Frau Wagenknecht.
Sehr gerne.
Und das Interview haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Beim Pegida-Protestmarsch gestern Abend in Dresden glaubte man seinen Augen nicht zu trauen. Mitten unter den rund 9000 Demonstranten wurde ein symbolischer Galgen hochgehalten, gedacht für die Kanzlerin und den Vizekanzler. Zumindest bis jetzt ist das der traurige Höhepunkt eines wirklich gefährlichen Verfalls der Sitten. Denn immer offener und auch immer drastischer stellen Menschen im Netz, aber auch auf der offenen Straße ihren Hass auf Ausländer und auf alle, die ihnen helfen wollen, zur Schau. Überhaupt werden politische Debatten in immer schärferem Ton und mit immer härteren Bandagen geführt. Carsten Dingmann.
Die Pegida-Demo gestern Abend in Dresden. Der Ton hier wird radikaler. Deutschenhasser, Asylmafia, Politikerpack in den Gulag wird da zum Beispiel gefordert. Pegida-Chef Lutz Bachmann wettert gegen Flüchtlinge und die Bundespolitik.
Jede Turnhalle, jede Lagerhalle oder ungenutzte Liegenschaft wird vollgestopft mit Asylbewerbern.
Abschieben, abschieben, ruft die Masse. Und dann ist da noch der Galgen, reserviert für Sigmar, das Pack Gabriel und Angela Mutti Merkel. Die Staatsanwaltschaft Dresden sieht das als mögliche Aufforderung zu einer Straftat und nahm heute Ermittlungen auf. Auch im Netz sinkt die Hemmschwelle. Auf den Facebook-Seiten von Pegida und Gründer Lutz Bachmann sammeln sich Hasskommentare und Beleidigungen, trotz drohender Strafen. Eine Radikalisierung der Bewegung stellen Politikwissenschaftler fest.
Die Rhetorik war immer hart, weitestgehend von den Rednern ausgehend. Ich denke, was jetzt hier deutlich wird, dass auch unter den Teilnehmern die Ansprache, auch die Plakate, die Schilder viel radikaler werden. Und das ist schon eine neue Qualität, ja.
Diese neue Qualität ist nicht nur beunruhigend, sie ist aus Sicht eines Historikers auch tatsächlich gefährlich.
Es gibt eine ethisch-moralische Enthemmung dadurch. Wenn man Leute zunehmend ausgrenzt über die Sprache, wenn man sie beleidigt und sozusagen als Person destruiert, zerstört, dann ist die Gefahr groß, dass andere daraus Handlungskapital machen.
Wenn Politikverdrossenheit immer mehr umschlägt in Hass und Gewalt, dann sei das eine Gefahr für unser gesamtes Gemeinwesen.
Es wird unsere politische Kultur beschädigt dadurch in massiver Weise. Und Dialogfähigkeit, auf die wir immer zielen, wird dadurch natürlich erschwert.
Aggressivere Töne gibt es allerdings nicht nur bei Pegida. Diese Guillotine für Sigmar Gabriel war am Wochenende bei der Demo gegen TTIP in Berlin unterwegs. Auch hier ermittelt nun der Staatsanwalt.
Das Klima emotionaler Kälte gegenüber Flüchtlingen hat noch nicht Überhand genommen, das muss man auch mal sagen. Die meisten reagieren noch immer sehr warmherzig und auch mitfühlend auf die zu uns kommenden Menschen in Not. Meteorologisch gesehen wird die Kälte jedoch, je näher mit den ersten Nachtfrösten dann eben doch auch der Winter kommt, zu einem ganz handfesten Problem. Noch immer leben Zehntausende Flüchtlinge in Deutschland in Zelten. Sie haben kein festes Dach über dem Kopf, keine Heizung und keinen Strom. Fieberhaft wird versucht, diese Zelte denn winterfest zu machen oder die Menschen in anderen beheizten Quartieren unterzubringen. Doch das ist nun mehr und mehr auch ein Wettlauf gegen die Zeit. Svea Eckert.
Sie sitzen am Jungfernstieg und frieren, haben sich auf der Hamburger Prachtmeile versammelt, weil sie keinen anderen Ausweg wussten, als hier zu demonstrieren. Mit ihren Kindern, mit ihren Familien. Uns ist kalt, rufen sie. Sie kommen aus einer Erstaufnahmeeinrichtung fernab der Innenstadt, schlafen dort in behelfsmäßigen Zelten ohne Heizung. Ein iranischer Vater mit seinen Töchtern. Mein Kind kann nachts nicht schlafen. Es ist so kalt. Ich muss sie auf die Toilette bringen, nur dort ist es wärmer. Dort halten wir uns dann auf. Kinder, die in Toiletten schlafen. Gestern Abend sind es 7 Grad in der Erstaufnahmeeinrichtung. Der 24-jährige Afghane Yunus Rashid wurde von den Taliban verfolgt, weil er für ein US-Unternehmen in Kabul gearbeitet hat. Seit 2 Monaten lebt er in diesem Zelt ohne Heizung. Wir können hier nachts nicht schlafen. Bis 4, 5 Uhr morgens zittern wir am ganzen Körper. Erst später, wenn es wärmer wird, können wir schlafen, so bis 12, 1. Mal 500, mal 1000 Sprünge, um warm zu werden. Ein Sprint ums Zelt. So hält sich Yunus Rashid warm. Einen heißen Tee oder einen Wasserkocher gibt es nicht. Warum muss das so sein in einer so reichen Stadt wie Hamburg? Der zuständige Innensenator und der erste Bürgermeister antworten darauf nicht vor der Kamera. Nur so viel. Bis zu 30.000 Menschen müsse man unterbringen und jeden Tag kämen wieder neue dazu. Man arbeite an Heizungen, Wohnraum, medizinischer Versorgung, heißt es.
Also einmal haben wir jetzt schon in 20 Erstaufnahmeunterkünften eine allgemeinmedizinische Versorgung aufgebaut. Also die Menschen, die dort leben, auch die Kinder, werden versorgt. Bei Bedarf werden sie natürlich dann auch ins Krankenhaus gebracht zum Beispiel oder zu Fachärzten. Das ist das eine. Das ist sehr viel und viel mehr, als es in anderen Bundesländern gibt. Auf der anderen Seite arbeiten wir aber natürlich mit Hochdruck daran, die Menschen aus den Zelten raus und in feste Unterkünfte zu bringen.
Abgeordnete aus dem Rathaus haben den frierenden Menschen heute zumindest einmal zugehört. Knapp 3000 Flüchtlinge schlafen in der Hansestadt auch diese Nacht wieder in nicht winterfesten Unterkünften.
Die Gewalt im Nahen Osten reißt nicht ab und hat auch heute neue Opfer gefordert. Wer dazu in den Nachrichten mit Susanne Daubner.
Wieder haben sich palästinensische Einzeltäter unter Passanten gemischt, plötzlich Waffen gezogen und wahllos getötet. Heute starben dabei mindestens 3 Israelis. Der israelische Ministerpräsident Netanyahu kündigte ein hartes Vorgehen an.
Die brutalsten Anschläge fanden heute in Jerusalem statt. Ein Palästinenser war mit seinem Wagen in eine Gruppe von Passanten gerast. 2 andere hatten in einem Autobus mit einer Schusswaffe und einem Messer ein Blutbad angerichtet. Dabei starben 3 Israelis, mehr als 20 wurden verletzt. Die palästinensischen Attentäter stammten aus Jerusalem. Auch im israelischen Kernland, in einem Vorort von Tel Aviv, gab es heute 2 Messerattacken. Auch hier gab es mehrere Verletzte. Es ist der 13. Tag der Unruhen, die längst auch auf das Westjordanland und Gaza übergegriffen haben. Viele Beobachter sprechen bereits von einer 3. Intifada, einem neuen palästinensischen Aufstand. Am Nachmittag kam das israelische Sicherheitskabinett zu Beratungen zusammen. Geplant sind die Verlegung zusätzlicher Truppen nach Jerusalem und in die besetzten Gebiete. Außerdem sollen die palästinensischen Nachbarschaften Ostjerusalems abgeriegelt werden. Doch ob diese Maßnahmen für Ruhe sorgen werden, ist zweifelhaft.
In Italien hat eines der zentralen Reformprojekte von Ministerpräsident Renzi die entscheidende Hürde genommen. Der Senat stimmte einer Verfassungsänderung zu, die seine eigene Macht stark beschneidet. Zugleich wird die Zahl der Senatoren von 315 auf 100 reduziert. Bislang war der Senat genauso mächtig wie das Abgeordnetenhaus. Dadurch hatten sich die beiden Parlamentskammern oft gegenseitig blockiert. Der Abgasskandal zwingt Volkswagen zum Sparen. Der Konzern kündigte an, die Investitionen für jedes Jahr um 1 Milliarde Euro zu kürzen. Außerdem sollen in der Modellstrategie Autos mit Elektro- und Hybridantrieb mehr Gewicht bekommen. VW muss sich auf Milliardenkosten für Nachrüstungen und Strafen einstellen. Die Verbraucher in Deutschland mussten im September durchschnittlich genauso viel für ihre Lebenshaltung zahlen wie ein Jahr zuvor. Die Teuerungsrate sank nach Angaben des Statistischen Bundesamtes auf 0. Ursache waren vor allem die niedrigen Energiepreise. Dagegen wurden Nahrungsmittel teurer. Die Europäische Zentralbank strebt eine Preissteigerung von 2% an, weil sie sich davon eine Belebung der Wirtschaft verspricht. An der Börse ist die Gewinnserie heute abgerissen. Schwache Konjunkturdaten aus Asien ließen die Kurse bröckeln. Der Dow Jones gab nach auf 17.082, der DAX auf 10.033. Gesprächsstoff in Frankfurt war die Fusion der beiden weltgrößten Brauereikonzerne. Mehr dazu von Anja Kohl.
Die geplante Fusion ist eine der Superlative, eine der teuersten, die es jemals gab. Anheuser-Busch InBev, dazu gehören Marken wie Beck's, Franziskaner, Budweiser und SAB Miller mit den Marken Pilsner Urquell, Miller und Grolsch fusionieren. Der Kaufpreis ca. 100 Milliarden Euro. Beide kommen auf 30% Marktanteil. Jedes dritte Bier stammt in Zukunft von ihnen. SAB Miller Aktionäre erhalten einen hohen Zuschlag. 31% legte ihre Aktie seit Beginn des Fusionspokers zu, die von Anheuser-Busch InBev 6%. Ihren Sitz haben beide in Europa, doch sie sind überall auf der Welt aktiv. Kartellwächter werden nun prüfen, ob die Konzerne gemeinsam übermächtig sind. Auflagen sind nicht ausgeschlossen. Kleine Brauereien haben es jetzt schon schwer. In Europa und den USA wird immer weniger Bier getrunken. Vertriebsvorteile und Kostensenkungen spielen eine immer größere Rolle. Angesichts der Megafusion könnte der Druck auf kleine Brauereien noch größer werden. In den USA steht Anheuser-Busch InBev im Verdacht, Zwischenhändler gekauft zu haben, um kleine Konkurrenten aus dem Markt zu drängen. Die Ermittlungen laufen.
Freiheit, das ist das Recht, anderen zu sagen, was sie nicht hören wollen. Das hat der britische Schriftsteller George Orwell einmal gesagt. Und besonders gut lassen sich natürlich solche unbequemen Wahrheiten und Meinungen seit jeher zwischen 2 Buchdeckel pressen. Die Frankfurter Buchmesse will in diesem Jahr wieder politischer werden und hat daher zur Eröffnung Salman Rushdie eingeladen. Der steht wie wenige andere für die Freiheit des Wortes. Und über 25 Jahre nach dem Erscheinen seines berühmtesten Romans, das sind die satanischen Verse, macht er jetzt wieder schmerzhafte Erfahrungen mit denen, die ihm schon damals das Wort verbieten wollten. Alex Jakubowski.
Schöne Bücher aus dem Iran, es gibt sie nicht auf der Buchmesse. Der Nationalstand ist zwar aufgebaut, groß und eindrucksvoll, die Bücher aber fehlen, die Regale bleiben leer. Von Boykott sprechen die einen, die Verantwortlichen aus dem Iran nennen es lieber ihr Fernbleiben, äußern sich vor der Kamera heute aber nicht. Der Grund ist er. Salman Rushdie ist Hauptredner auf der Eröffnungspressekonferenz am Morgen. Immer noch sorgt er für Aufruhr, nicht nur vor der Presse, und er spricht klare Worte im Sinne der Meinungsfreiheit. Das ist die Freiheit, die wir verteidigen müssen, denn ohne Meinungsfreiheit gibt es keine anderen Freiheiten. Doch mit der Freiheit des Wortes tun sich auch andere nicht leicht. Nur zwei Gänge neben dem Stand aus dem Iran finden sich Verlage aus dem Gastland Indonesien, der Staat mit der größten muslimischen Bevölkerung der Welt. Verleger Salman Faridi sucht nach den richtigen Worten bei dem Versuch, Boykott und Rushdie einzuordnen. Es geht nicht, dass man sagt, ich bin Autor, ich kann sagen, was ich will. Denn auf der anderen Seite muss man immer Rücksicht nehmen auf das, was andere denken oder fühlen. Jedenfalls, die Buchmesse will wieder politischer werden, will Grenzverläufe aufgreifen, auf ihrer Diskussionsbühne etwa dem sogenannten Weltempfang. Man hat Nachholbedarf.
Wir hatten ja in den 70er Jahren große Auseinandersetzungen hier auf der Buchmesse. In den 80ern noch, in den 90ern wurde es still. Ich glaube, jetzt sind wir wieder zurück, um festzustellen, dass das Buch immer die Gesellschaft widerspiegelt. Wir leben in einer ganz zerrissenen Gesellschaft. Also für uns war das ganz logisch.
Mit Salman Rushdie gelingt der Messe ein wirklich politischer Auftakt, bei dem der Autor selbst sogar noch eine Prise Humor einstreut. Literatur, die Kunst an sich, ist unglaublich dauerhaft und stark. Aber Autoren sind schwach. Sie können verletzt oder umgebracht werden. Auch wenn ihre Werke überleben und sie am Ende rechtfertigen, ist es ein schwacher Trost, wenn du tot bist. Hände reichen, Toleranz vermitteln, das sei Aufgabe der Branche, hieß es heute bei der Eröffnung. Denn Literatur mache Verständigung möglich zwischen Menschen, Ländern und Religionen.
Wir haben heute schon an anderer Stelle darüber berichtet. Kalt ist es in Deutschland geworden. Claudia, bleibt es denn jetzt in den nächsten Tagen auch bei diesen niedrigen Temperaturen?
Ja, Thomas, und es wird sogar noch ein bisschen kälter, denn die richtige Kälte, die kommt jetzt erst. Das werden wir vor allem in der Nacht merken. Da kommt nämlich nicht nur Kälte, sondern auch aus Süden Regen. Und Sie sehen, das geht dann in den Mittelgebirgen oberhalb von 200 bis 400 Metern in Schnee über. Das heißt, wer heute Nacht in Hochlagen unterwegs ist und 200 Meter ist nicht besonders hoch, der sollte sich auf Schnee einstellen. Also das gilt für Eifel, Westerwald, Hunsrück, dann rüber bis zum Thüringer Wald, bis zum Erz- und Fichtelgebirge. Sonst regnet es, die Temperatur gehen bis morgen früh zurück auf richtig kalte bzw. auf richtig niedrige 5 bis 0 Grad, minus 1 Grad sogar in höheren Lagen. Morgen Vormittag dann erneut Regen, das heißt über der Mitte anfangs noch in den Mittelgebirgen etwas Schnee. Schneefallgrenze steigt dann langsam aber sicher auf 300 bis 600 Meter. Es bleibt bei vielen dichten Wolken, ein bisschen Sonne gibt es schon im äußersten Südwesten. Am Nachmittag dann von Südwesten her sonnige Auflockerungen, die gibt es auch Richtung Ostsee. Ansonsten viele Wolken, immer mal wieder nass und am Nachmittag auch mal stärkerer Regen in Berlin und Brandenburg. Die Temperaturen steigen nicht so großartig an. Auch am Nachmittag sind es maximal 6 bis 11 Grad. Der Wind dazu aus östlichen Richtungen ist schwach bis mäßig unterwegs. An Nord- und Ostsee weht er auch frisch. Und ähnlich durchwachsen geht es die nächsten Tage weiter. Das heißt, es wird immer wieder nass sein. Am Donnerstag setzt neuer Regen aus Westen an. Dann Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Hessen zum Teil auch mal stärkere Regenfälle. Sonst gibt es überall auch mal längere trockene Abschnitte. Auch am Freitag häufig nass, dichte Wolkenfelder und die Temperaturen liegen dann meist bei 8 bis 12 Grad. Danach geht es wieder ein bisschen bergauf, das heißt zum Ende der Woche. Und Sie sehen es hier am Trend für Hannover. Wir starten am Morgen bei gerade mal 5, 6 Grad und Ende der Woche sind wir dann zumindest schon wieder bei 12 Grad und dabei scheint es dann noch erstmal zu bleiben. Viel wärmer wird es erstmal nicht, aber das sind immerhin schon wieder dann zweistellige Temperaturen.
Das ist doch was. Claudia, herzlichen Dank dafür. Ja, meine Damen und Herren, zum Schluss noch einen Ausblick auf die Fußball-EM für die Fußballfreunde auf die Niederlande. Müssen wir diesmal leider verzichten. Unser Nachbar konnte sich nämlich nicht qualifizieren. Das war's von uns. Im Anschluss befasst sich auch Sandra Maischberger mit dem Wechsel an der linken Fraktionsspitze und sie fragt: Goodbye, Gysi, das Ende einer Ära. Gegen 0 Uhr meldet sich Charlotte Mayhoff mit dem Nachtmagazin und wir sind natürlich morgen wieder für Sie da. Kommen Sie also gut durch diese Nacht. Thank you.